Schwarz hören. Wir sitzen fast am Wasser.
Ja.
In einer Laube mitten im Wald.
Ja.
Judith, was hat's mit der Laube auf sich?
Ja, also das ist natürlich der traditionelle Traum jedes Berliners oder jeder Berlinerin. Man wohnt in der Stadt und hat eine Laube, an der man im Wochenende schön in der Laube sitzt. Und also die Laube ist auch so organisiert, wir haben ja einen ökologischen Garten, also da wächst von alleine. Ab und zu schneide ich was ab. Und
ist sonst, eigentlich ein Wald, oder?
Ja, aber das ist Absicht, weil meine Nachbarn machen immer alles so kurz und ich mache hier für die Natur ein bisschen länger. Und deswegen lege ich dann die Füße hoch, wenn ich ein bisschen was abgeschnitten habe. So wie heute auch, habe ich die Hecke geschnitten.
Extra ja, der für dich. Wahnsinn, extra für mich. Und ich habe sie gar nicht wahrgenommen. Muss ich dann gleich nochmal gucken. Geht ja gar
nicht. Man stellt die Hecke erst im August, ne? Weil nämlich manchmal die Vögel zweite Brut machen. Und wenn man immer so früh die Hecke schneidet, dann stört man die kleinen Vogelkinder.
Das heißt, du kennst dich in solchen Sachen auch
ganz
aus.
Ganz wichtig,
ja. Ich bin ja da völlig ahnungslos.
Nee, Naturschutz schon mein Ding.
Ja. Toll. Und ist ja auch auf den Sohnemann abgefärbt, so wie ich das mitgekriegt habe.
Ja, hoffe ich.
Der 12-Jährige ist kein Fisch, weil ihm die Fische leid tun.
Ja, also, Mitgefühl mit der Mitwelt oder wie nennt man das, ne?
Ja.
Mit der nichtmenschlichen Welt,
ja.
Das ist schon wichtig.
Und
oder auch Empathie vielleicht.
Empathie sicher auch. Ne? Die jungen Menschen, das scheint ja so zu sein, dass die wirklich damit aufwachsen. Also das ist ganz anders als bei uns. Bei uns spielte das damals keine Rolle. Wobei uns, sage ich,
bei
du
mir
bist fast 20
anders.
Jahre jünger. Genau, ich rede von mir.
Ja.
Also bei mir was spielte es noch keine Rolle.
Na gut, ich bin in Wittstock aufgewachsen, das ist so in Nordbrandenburg, also Wald und Wasser drumherum. Deswegen ist es auch wie für mich wie zu Hause hier, Wald und Wasser wichtig. Mm. Also ich könnte zum Beispiel nie irgendwo wohnen, wo man nicht im See baden kann, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ah.
Es gibt so viele Orte in Deutschland, wo kein See ist, also nur so Baggerlöcher, ist ja kein See, ne? Aber er ging auch in den Waldkindergarten zum Beispiel.
Also nach Wittstock hat es dich verschlagen, obwohl du in Altenburg geboren bist.
Deswegen sächsel ich auch nicht, aber ich könnte, wenn ich wollte.
Ah ja, genau.
Wo so ein bisschen Sächsisch geht, aber... So aus der ersten drei Jahren, ne?
Ja.
Aber dann nach Brandenburg und der Brandenburger Berliner hat ja mehr als der Berliner.
So ist es. Aber du hast dann Abitur gemacht in Berlin.
Ja.
Und bist auch weitestgehend in Berlin, wenn die Politikwissenschaftlerin nicht gerade irgendwo mal für ein, zwei Jahre, vielleicht auch manchmal für länger, irgendwo gerade eine kurze Anstellung hat?
Ja, eigentlich soll das Flexibilität im Denken fördern, aber fördert, glaube ich, eher Herzattacke bei älteren Wissenschaftlerinnen, aber ja, ist halt so, wie es ist. Im Projektwesen, in der Kultur ist es so und in der Wissenschaft auch. Ne?
Also sind immer so Projektverträge für eine bestimmte kurze Zeit.
Oder eine längere Zeit oder freiberuflich oder man muss so mischen. Als ich jünger war, habe ich mich mehr darüber aufgeregt. Ich habe zwischendurch mal im Bundestag als Klimareferentin gearbeitet. Also ich habe ja eigentlich politische Ökonomie studiert, ja. Und ökologische Ökonomie, da ist ein wichtiger Unterschied. Deswegen war ich mal Klimareferentin und Referentin für ökonomische Instrumente der Umweltpolitik im Bundestag. Und da verdient man natürlich irgendwie fest viel Geld. Und als Wissenschaftlerin verdient man dann auch fest viel Geld, aber nur für kurz.
Nur für kurz. Ich habe dich das erste Mal, liebe Judith, gesehen, meinte ich zumindest, im Fernsehen. Da warst du Gesprächspartnerin in den Tagesthemen.
Ja.
Und hast über die dritte Generation Ostdeutschland geredet. Zumindest warst du als solche eingeladen. Weißt du noch, was für ein Thema war?
30 Jahre Mauerfall, 30
genau.
Jahre Einheit und so weiter.
Ja, dann war es 2019. Da habe ich dich zum ersten Mal gesehen, dachte ich. Ich habe jetzt aber gerade gesehen, dass wir schon mal zusammen eine Veranstaltung gemacht haben.
Hammer.
Du warst die eingeladene Referentin neben anderen und ich war die Moderatorin. Und ich habe es vergessen. Oh weia.
Ach, im Unbewussten bleibt es bestehen.
Irgendwie bleibt es bestehen.
Wir haben uns irgendwie doch ein bisschen wiedererkannt, oder? Wir uns trafen.
Genau, und getroffen haben wir uns jetzt nämlich ganz aktuell im Zusammenhang mit der Ausstellung Hin und Weg, der Palast der Republik ist Gegenwart im Humboldt-Forum in Berlin. Da sind wir beide zwei von 100 Zeitzeugen.
Ja.
Das heißt, 100 Menschen sind befragt worden zu ihrer Erfahrung oder ihren Erlebnissen mit dem Palast der Republik. Und da habe ich mir so gedacht, du bist ja so jung, was hast denn du für Erlebnisse gehabt mit dem Palast?
Ja, Kindheitserlebnisse halt. In der Kinderfantasie war das schon so ein Traum. Also das war jetzt nicht Disney World, aber sowas in der Richtung, ne? Irgendwie gab's abgefahrene Eisbecher, die sind ja oben noch ausgestellt. Und tolles Geschirr und tolle Kindershows, also nicht nur für Erwachsene, auch für Kinder. Und das habe ich so erzählt. Also im Kinderkopf war das, glaube ich, wirklich das, was es sein wollte. Ein Palast für die Bürger und Bürgerinnen und ein was mit Unterhaltung und was mit Spaß und ein bisschen Konsum und so, ne? Also Volkskammer habe ich mich jetzt nicht so drum geschert als Kind. Aber so, was da alles so geboten wurde, ein bisschen Glamour, ne? Ist ja heute noch. Also ich finde, selbst in dieser kleinen Ausstellung sieht man noch ein bisschen Glamour, fand ich schon ganz cool.
Glamour, also, herrlich.
Daran habe ich mich erinnert. Und bei Dritte Generation Ost, ich bin ja eine von den 8 Gründungsmitgliedern. Wir haben uns 2009 gegründet. Uns war es ja immer schon wichtig, dass der Generationendialog gepflegt wird. Und also wir sozusagen zum Beispiel und auch noch die ältere Generation, die schon zu Kriegszeiten geboren ist und wie die sich erinnern an die DDR, aber auch wie sie sich an die Transformationszeit in den 90er Jahren erinnern. Und das Ganze dann auch nicht nur unter Ostlern, sondern auch zwischen Ost und West und vor allem ganz wichtig auch im europäischen Kontext, weil natürlich die Osteuropäer haben auch alle irgendeine Erinnerung, logischerweise, die auch interessant ist, die wir aber immer nicht beachten. Wir kreisen immer um unser deutsches Dings rum. Ne? Mhm. Ich meine, ist ein Sonderfall, aber trotzdem. Und spannend wird's, wenn man es in Beziehung setzt zu den anderen. Also von den Westeuropäern will ich gar nicht reden. Also manche von denen haben Interesse an dem, was sozusagen 89 global bedeutet hat oder erstmal lokal in Europa und in Deutschland. Ja, deswegen ist es auch nicht schlimm, dass wir da zusammen an einer Säule hängen, wir beide, das in der Ausstellung.
Ich sag ja immer, es gibt keine Zufälle. Also es sind 100 Zeitzeugen und wir beide hängen wirklich an einer Säule. Also nicht wir als Menschen, sondern das Foto von uns. Aber wirklich gleich total benachbart. Und irgendwie musste das dann auch sein, dass wir uns zu diesem Podcast treffen, meine Liebe. Weil ich finde dich auch eine wahnsinnig interessante Frau, weil du eben noch so jung aus meiner Sicht zumindest, du bist ja nun mal nicht mal 50.
Also nee, noch insofern nicht. Nee, noch nicht.
76 geboren, also dauert es noch ein bisschen. Ne? Mhm. Und ich bin ja quasi mindestens eine Generation mehr. Ne? Früher hat man immer in der Soziologie so 15 Jahre eine Generation gesagt.
Ja, die Soziologen sind streng, wir haben 10 Jahre genommen.
Ja, 10 Jahre, ne? 76 bis 86 geboren.
75 bis 85.
75 bis 85. Ja. So. Das ist die sogenannte dritte Generation Ost.
Die sind halt noch in der DDR Kinder gewesen, in die Schule gegangen oder in den Kindergarten oder so, haben irgendwie noch so eine Idee. Also das Wichtige ist ja die Idee von dem, wie es war. Ne? Mhm. Also die Erinnerungen verwischen ja über die Zeit sowieso und werden ganz unterschiedlich, krude oder auch nicht oder so, je nach Mensch. Aber das, was man erlebt hat, bleibt schon irgendwie auch im Unbewussten hängen. Und so eine Idee davon, was es bedeutet hat, in der DDR einfach zu leben, ich glaube, das ist bei der Generation noch so ein bisschen drin. Und gleichzeitig sind sie so frei gewesen, weil sie ja nicht als Erwachsene in der DDR die Restriktion erleben mussten, zu sagen, wir sind nicht ganz so damit beschäftigt, was ist uns widerfahren, was ist draus geworden, wie waren unsere Träume. Mhm. Biografischer Bruch gibt es für alle Leute, glaube ich, die 89 in der DDR gelebt haben. Aber der Bruch ist vielleicht nicht so traumatisch wie für die Elterngeneration zum Beispiel, für manche, nicht alle, aber einige.
Ja.
Und die Großeltern noch schlimmer. Also meine Großeltern waren sehr entsetzt, als die Mauer fiel. Also nicht, weil sie fiel, sondern weil sie Angst hatten, dass der Faschismus und der Kapitalismus über ihnen hereinbricht. Ja, also schon solche Fantasien gab es. Meine Großmutter ist Stantepede gestorben, 1990 im April.
Aha.
Die wollte nicht nochmal eine Transformation erleben, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie war im Widerstand bei den Nazis und glaube ich, große Angstthemen, die sie nicht verarbeitet hatte. Und dann kam die Angst und dann ist sie einfach gestorben.
Ja. Und wie war es mit deinen Eltern? Wie hast du das erlebt als Kind?
Ich persönlich habe es erstmal als eine wahnsinnige, interessante Freiheit erlebt. Also ich war 13, genau das richtige Alter, wo man sowieso sich von den Eltern eher abgrenzt und was anderes macht.
So alt wie dein Sohn jetzt
ist genau fast, ne? Genau. Also die Anarchie, die hat mich beflügelt und nicht beängstigt. Das ist ein bisschen Typsache, ob man da sich beflügelt oder verängstigt fühlt.
Ja.
Ich dachte, oh, jetzt kann man was machen. Und ich fand auch das erste Jahr war ja auch noch so völlig offen. Da war noch nicht so ganz klar, dass wir uns jetzt wirklich ganz ordentlich in die bundesrepublikanische Institutionensystem eingliedern. Da war noch so eine Idee von, wir wollen selber was gestalten.
Ich erinnere mich, ja.
Und das hat, glaube ich, dann die Elterngeneration also zum Teil traumatisiert. Mhm. Vor allem die, die sich engagiert haben, weil das dann eben doch nicht so ging, wie sie es vorgestellt haben. Und ich würde fast die These aufstellen, dass der Frust, den man heute in Ostdeutschland auf den Straßen manchmal hört und sieht, dass das auch damit zu tun hat, dass die Leute sich es nicht so vorgestellt haben oder sich nicht vorstellen konnten und jetzt irgendwie merken, nee, da kann ich jetzt aber auch nichts mehr machen. Ne? Also da ist jetzt so eine Hilflosigkeit und daher kommt, glaube ich, auch so ein bisschen so das Aggressive, sich nicht damit abfinden zu können, dass man selber eine andere Idee von dem hatte, was passieren würde und es ist wirklich ganz anders gekommen. Also,
wobei das natürlich kommt,
hört sich kompliziert an, aber ich glaube, so ein bisschen Frust ist da drin.
Aber das ist doch jetzt wirklich 35 Jahre her. Da kommt doch die Erkenntnis reichlich spät. Oder ist das normal in so Verlaufsbiografien?
Nee, ist normal. Man sagt so, es dauert eine Generation und ein bisschen länger, ehe man so mit so viel Abstand drauf schauen kann, dass es nicht nur emotional ist. Ich meine, alte Anekdoten und Geschichten erzählen wir uns ja auch seit 35 Jahren irgendwie. Aber dass man so in die Tiefe kommt und in die Reflexion, dauert manchmal so lange.
Mhm.
Also wenn wir uns andere Dramen in der deutschen Geschichte angucken, positive wie auch negative, da hat es auch mal eine Weilchen gedauert, ehe sich dann wieder ein bisschen in so eine reflektive oder reflektierende Mut versetzt haben. Und ich glaube, jetzt ist natürlich ungünstig, dass nur in Ostdeutschland Wahlen sind und nirgendwo anders. Als Politikwissenschaftler würde ich sagen, wäre super, wenn jetzt 2 westdeutsche Bundesländer wählen werden und 2 ostdeutsche.
Ja.
Dann könnte man mal schön gucken. Ja. Ist das Ganze jetzt ein Zeitphänomen, das im europäischen Kontext sich zeigt, diese Radikalisierung, die Polemisierung und dieses oberflächliche Sprechen über Politik gepaart mit sehr viel Angst und Wut? Oder ist das spezifisch ostdeutsch? Bin mir gar nicht so sicher. Aber diese 35 Jahre, die bedeuten schon was. Mhm. Also, dass man, also zumindest die Lust haben, auch von den Westdeutschen vor allem, hallo, genauer hingucken und auch reflektieren, was es für die eigentlich bedeutet hat. Weil die haben auch 35 Jahre Wiedervereinigung, nicht nur wir alleine.
So. Absolut. Wobei ja jetzt im Moment der Fokus wirklich extrem auf dem Osten liegt, was mir einerseits gut tut, weil ich sage, Mensch, jetzt endlich entdecken die uns auch mal wieder. Ja. Also es scheint ja immer so zu runden Jahrestagen des Mauerfalls zu sein. Also 2019, das war ja 30 Jahre, jetzt sind 35 Jahre Mauerfall. Meinst du, dass das damit was zu tun hat mit den Jubiläen oder ist das jetzt auch irgendwie stärker, weil es jetzt so und so viele Jahre sind und man sich dann mit einem größeren Abstand vielleicht schon damit beschäftigen kann?
Also ich sag mal einerseits und andererseits. Also dritte Generation Ost haben wir gegründet 2009, 2010, das war genau 20 Jahre.
Ja.
Da haben wir Fernsehen geguckt und gedacht, Mensch, da sitzen nur alte Männer, also 3 aus dem Westen und einer aus dem Osten, unser Ossi-Bär Wolfgang Thierse, und reden darüber, wie das in der DDR war. Das ist keine Frau, kein junger Mensch, nicht mehrere Generationen, die reden da so.
Ja.
Und das so kann nicht sein. Wir wollen auch was erzählen. Und zum Beispiel, du hattest nach meinen Eltern gefragt, wie es eigentlich unseren Eltern ergangen ist und wie ist es uns als Kinder von diesen Eltern ergangen. Ja, also wir haben die Elterngeneration doch in einem sehr verunsicherten Zustand erlebt. Die waren ja damals so alt, wie ich jetzt bin oder ein bisschen jünger. Und mussten ihr ganzes Leben neu denken. Wir hatten kleine Kinder zu Hause und dachten, um Gottes Willen, was kommt jetzt? Also manche dachten auch, juhu, jetzt kommt Freiheit, sicherlich. Aber die Mehrheit war ja erstmal bedroht und diese soziale Selbstverantwortung und auch diese unsägliche Abwertung der Biografien und auch das Berufsleben war ja total wichtig in der DDR. Das war ja eine soziale Komponente, Arbeit war das Leben.
Absolut,
und diese Arbeit zu verlieren, was das bedeutet hat, das konnten wir als Kinder nicht einschätzen. Wir haben nur gemerkt, oh, mit denen stimmt was nicht. Wir müssen selber überlegen, was wir machen. Berufsberatung, Entscheidungen über, mache ich Abitur oder nicht, wo gehe ich studieren, gehe ich ins Ausland oder nicht, mussten wir alles alleine treffen, diese Entscheidung. Die Eltern waren jedenfalls nicht diejenigen, die man damit noch behelligen wollte, weil die waren schon beschäftigt mit Leben organisieren. Und die Großeltern konnte man manchmal fragen, aber manchmal auch nicht mehr, weil die zu alt waren. Also das ist rückblickend ein harter Brocken. Aber als ich damals drinsteckte, habe ich es nicht so empfunden. Ich habe das als einen Blumenstrauß von Chancen und Möglichkeiten gesehen. Aber ich merke manchmal, wenn ich mich zurückbesinne, dass es auch eine Belastung war für so einen jungen Menschen. Also diese Dinge alle alleine entscheiden zu müssen. Und das verbindet diese Generation, das ist ja unsere These, dass es diese 75 bis 85 Geborenen, die haben gelernt, wie man anpackt und wie man es macht und wie man es auch alleine macht. Manchmal ist es auch nicht so teammäßig, sondern eher so, ich mach mal allein.
Ja.
Aber diese gemeinsame Erfahrung ist was, was verbindet und was vielleicht auch helfen kann, gerade die Transformationsjahre in den 90ern gemeinsam mit den anderen aufzuarbeiten und die Interessierten von der anderen Seite, also die vielleicht nur rübergeäugt haben aus Westdeutschland, um die mitzunehmen und den Verständnis dafür zu vermitteln, dass es eben doch eine andere Kultur ist. Also wir sind nicht gleich.
Das ist meines Erachtens dringend nötig. Also ich habe privat solche Diskussionen fast täglich in der ganz engen privaten Partnerschaft. Dass doch, und selbst wenn es inzwischen mit einem Augenzwinkern ist, immer noch so dahinter steckt, naja, ihr aus dem Osten. Also, dass das immer noch da ist, ja.
So ist es.
Ist verrückt. Ich selber habe das Ganze erlebt, da war ich 32 und das war für mich damals genau die richtige Zeit. Also Kollegen aus dem DDR-Rundfunk, die 10, 15 Jahre älter waren, diese haben nie wieder eine Sonne gesehen, ich übertreibe, aber für die war es sehr, sehr schwer.
Ja.
Für mich war es genau die richtige Zeit und ich habe quasi in meinem Leben halbe-halbe.
Mhm.
Also halb Osten, halb Westen, beziehungsweise jetzt das Gemeinsame. Für mich war es auch interessant und ist es weiterhin interessant, aber eben immer wieder dieses doch ein Stück weit abschätziger runtergucken auf uns.
Ja, und es ist auch echt, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es eingebildet ist.
Ja,
ist so.
Ist irre.
Also, was auch immer, was für eine Beweggrund heraus, keine Ahnung.
Ja.
Siegermentalität. Aber unbewusst. Ich würde sagen, gar nicht, die Leute sind nicht böse oder doof oder so. Ich glaube, das ist gesamtkulturell. Und die Medien vermitteln das ja auch. Gerade jetzt kann man ja wieder sehen, da wird immer so aufs Problemkind geguckt. Und da wird auch immer Ostdeutschland gesagt. Ich meine, Ostdeutschland ist genauso vielfältig wie Westdeutschland, ja. Weil so Nord, Süd, Mitte gibt Sonne und solche. Überall gibt es Blöde und überall gibt es Nette. Ist immer so.
Ja.
Aber dann wird immer so verallgemeinert als so ein Gesamtkunstwerk, was so bestimmte Eigenschaften werden dem zugeschrieben. Und das ist unfair.
Und da werdet ihr weiter als dritte Generation Ostdeutschland auch noch weiter dran arbeiten, dass
sich
da was ändert, oder?
Der Verein, wo ich ja Vorsitzende inzwischen bin, der heißt Perspektive hoch 3 und die sagt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft betrachten, also um wirklich auch neue Ideen und Visionen zu entwickeln und auch Ost, West und Europa gemeinsam sehen. Deswegen Perspektive hoch drei.
Und das ist für dich als Politikwissenschaftlerin auch ein Thema? Oder bist du nicht so eng an dieser Thematik dran?
Ja, so mehr oder weniger. Also es hat sich dahin entwickelt. Eigentlich ist es mein Ehrenamt. So dass das, wo ich mich gesellschaftlich engagiere. Und das ist eigentlich immer noch mein Ehrenamt. Das ist kein berufliches Ding. Da ist es eher die Klimapolitik und die Nachhaltigkeit und solche Themen. Aber ist auch ein Nachhaltigkeitsthema, so ein Transformationsprozess. Transformationen stehen uns ja einige ins Haus, ökologisch, ökonomisch, also global. Ne, merken wir auch, die ganzen Krisen und Zuspitzungen sind ganz eindeutige Anzeichen dafür, dass Veränderung nötig ist. Und es ist auch immer mit Schmerzen, Risiken und schwierigen Situationen verbunden. Und da kann man schon Bezug herstellen, dass man vielleicht mal guckt, was in den 90ern passiert, wie ist es abgelaufen, was haben wir gut gemacht, was haben wir falsch gemacht. Was können wir daraus lernen für zukünftige wichtige Herausforderungen? Und die werden noch viel, viel größer sein als das, was wir da erlebt haben. Also wir sind Zeitzeugen von einer wichtigen Zeit und wir sollten uns daran erinnern und daraus Schlussfolgerungen ziehen für das, was auf uns und unsere nächste Generation zukommt. Ja.
Das finde ich gut, dass du das einerseits als Wissenschaftlerin machst und dann aber auch als Ehrenamt, weil da hast du ja dann so die spezielle Stoßrichtung oder ich weiß nicht, wie man das da am besten sagt. Liebe Judith, wir könnten ewig und drei Tage über das Thema Leben reden. Das ist ja ein Aspekt meines Podcasts Schwarz hören. Der andere Aspekt ist der Tod. Nun weiß ich gar nicht, ob du Jahrgang 76, abgesehen davon, dass du ja schon geschildert hast, meine Oma ist einfach mal schnell nach der Wende im Jahr darauf gestorben. Ja. Ist das für dich ansonsten auch schon ein Thema?
Ein ganz wichtiges Thema. Also erstmal 2016 ist meine Mutter mit 77 ganz plötzlich an Krebs gestorben. Also meine Eltern sind beide Mediziner, nochmal zurück zur DDR. Deswegen konnten sie in der DDR ein relativ unabhängiges politisches Leben führen, weil Mediziner waren Mangelware und die hat man nicht so politisch nicht so geärgert, weil die sollten nicht in den Westen abhauen. Ne? So. Aber um zum Tod zu kommen, meine Mutter, wie gesagt, erkrankte an Krebs und hat es auch gleich erkannt natürlich als Ärztin, obwohl Ärzte bei sich selbst manchmal ein bisschen blind sind, aber und sie ist innerhalb von 3 Monaten gestorben und das war echt hart. Also mein Sohn war 4 Jahre alt. Ich hatte also ein kleines Kind, was einen wirklich braucht und gleichzeitig eine Mutter, die im Sterben liegt und die es auch weiß. Ja.
Und war, mit 77 ist ja kein Alter.
Nee, es war sehr traurig für mich, weil sie wirklich eine ganz tolle Person war und sie ist auch wirklich mein Vorbild. Und wenn ich kann, versuche ich ihr immer ein Denkmal zu setzen. Manchmal schreibe ich was über Feminismus und Ostdeutschland, dann schreibe ich immer was über sie. Und auf ihrem Grabstein steht auch Ärztin aus Leidenschaft, das hat sie wirklich durchgezogen, als jemand, der 39 geboren ist, also ein Kriegskind war. Mit dem Tod musste ich mich da auseinandersetzen, obwohl ich gerade so eine Geburt hinter mir hatte. Und aber so kann man auch erkennen, wie das zusammenhängt, Geburt und Tod. Ja, also es gehört nun mal zum Leben. Also alle, die schon mal ein Kind geboren haben, wissen, da kann man gar nichts steuern. Das passiert einfach und da muss man einfach durch und muss der Natur vertrauen. Und ich fand, beim Tod war es auch so. Ne? Also sie hat mich irgendwie in den letzten Tagen dann gefragt, also eine typische Ärztefrage, Mensch, sagt sie zu mir, wie lange dauert das denn jetzt noch? Und ich sage, was meinst du denn? Na, bis ich jetzt endlich sterbe. Und ich sage, Mama, man steht am Totenbett der Mutter und die fragt dann, wie lange dauert es jetzt noch? Und dann dachte ich, was sage ich denn jetzt? Und erst wollte ich sagen, du musst halt der Natur vertrauen. Aber sie war eigentlich im Grunde auch ein gläubiger Mensch. Und habe ich gesagt, du musst Gott vertrauen. Er wird es schon machen. Es ist was man nicht steuern kann. Ne? Also so, man stirbt halt, wenn man stirbt. Man weiß es vorher nicht, das ist wichtig. Und es ist auch die wichtigste Kränkung im Leben des Menschen nach Freud, dass er nicht bestimmen kann, wann er stirbt.
Kann er ja doch.
Naja, Selbstmord, okay, wenn
also
man so drauf ist.
Ich bin ja für selbstbestimmtes Sterben.
Ja, das sagst du jetzt. Aber ja, was denn soweit ist?
Ja, da hast du einerseits recht. Und andererseits mache ich unter anderem den Podcast, weil ich mich immer wieder damit beschäftige.
Total wichtig.
Tollen Austausch mit eben meinen Gesprächspartnern haben kann. Und ehrlich gesagt, ich habe die Erfahrung ja auch mit Eltern, die gestorben sind, allerdings hochaltrig. Also meine Mutter fast 95, mein Vater 93 und da ist es ja ein ganz normaler Prozess. Spätestens da, aber lange schon vorher, genau genommen theoretisch, weil auch Freunde gestorben sind und selbst ja auch jüngere Leute sterben. Also das passiert ja trotzdem.
Ja, nicht nur Menschen,
immer
die Träume,
ja mit Alter,
Vorstellungen, alles.
Genau, außerdem. Und spätestens seitdem ich mich etwas intensiver mit dem Thema beschäftige, und das ist doch schon Jahrzehnte inzwischen, denke ich mindestens darüber nach, dass ich nicht da liegen möchte und darauf hoffe, dass die Natur es macht. Du liegst noch 10 Jahre im Bett.
Aber du weißt doch nicht, was in deinem Gehirn passiert. Also vielleicht ist es interessant. Also
vielleicht ist es interessant. Aber
die anderen finden es vielleicht komisch, aber du findest es vielleicht spannend.
Aber weißt du, ich kann mir gar nicht vorstellen, ich bin so ein aktiver Mensch, so wie du auch.
Ja, ja.
Und jeden Tag sind 5 bis 10 Sachen und das macht alles Spaß oder das meiste macht Spaß. Und ich habe vor, Dinge, da weiß ich heute schon, im November am so und so vierten mache ich das und das. Hm. Andere Tage weiß ich nicht so ganz genau. Auf alle Fälle habe ich was vor, ich mache was, ich tue was, ich bin in Aktion. Und das kann ich mir eben als sehr kranker Mensch nicht vorstellen. Deswegen hänge ich dem Gedanken nach. Und ich habe da ja auch schon mit Experten drüber gesprochen, mit Palliativmedizinern und so weiter, dass ich mir wirklich helfen lasse, wenn ich dann sage, jetzt ist mal gut.
Ja, wenn du es dann auch kannst, also das Entscheiden wirklich.
Ja, das darf ich nicht zu spät machen, das weiß ich.
Andererseits, ich sag mal, es hat auch was von Hybris, ne? Also es selber bestimmen zu wollen, ist schon auch ein Kontrollthema, finde ich so, ne?
Das sagt und, ja einiges über den Menschen, ja.
Und ich meine, ich bin ja auch Psychoanalytikerin oder Gruppenanalytikerin. Also der Tod, der ist die wichtigste Frage in der Psyche des Menschen und in seiner Reifeentwicklung, ja. Das wird in unserer Gesellschaft leider total vernachlässigt. Und da wird auch nicht drüber gesprochen. Das habe so ich auch beim Sterben meiner Mutter. Die Hälfte der Leute haben gedacht, oh Gott, jetzt stirbt die Mutter, jetzt wissen wir nicht, was wir sagen sollen. Die andere Hälfte hat sich sozusagen versucht, solidarisch zu verhalten. Aber so einen Umgang auch, nachdem der Tod eingetreten ist, wie kann ich helfen, was kann ich tun, wofür brauchen wir die Rituale, sind die überhaupt noch wichtig, brauchen wir überhaupt einen Grabstein, muss da irgendwie sowas Pathetisches draufstehen, selbstverständlich, man will sich erinnern, der Grabstein ist ja für die Hinterbliebenen und nicht für den Toten sozusagen, ne, so. Ja, also die Auseinandersetzung mit dem Tod ist sowas Wichtiges in der Entwicklung des Menschen und im Denken und so, und man wird nie dahin kommen zu sagen, ich bin total easy mit dem Tod, wer das sagt, der lügt, glaube ich. Jeder hat Angst vor dem Tod und sich diese Angst einzugestehen und diese Hilflosigkeit, die da drin steckt oder eben dass man nicht mehr handlungsfähig ist. Die Christenmenschen, die so richtig ans Jenseits glauben, für die ist vielleicht ein bisschen anders. Das kann ich nicht so nachvollziehen. Da ist nochmal eine kulturelle Komponente. Dafür haben wir, glaube ich, Religion, um diese Angst vorm Tod ein bisschen zu mildern oder dem sozusagen was Positives, was danach kommt, entgegenzusetzen. Aber die Auseinandersetzung ist so wichtig. Wirklich. Und wir machen das nicht. Also selbst beim Krieg jetzt in der Ukraine, da gucken wir lieber weg. Also der Tod wird so wegdividiert in Zahlen und im Privaten auch und im Politischen wirklich also, wichtig.
Ich kann ja mit meinen Gesprächspartnern...
Finde ich gut, dass du das machst.
Genau, wirklich. Über das Private reden. Mhm. Wie gesagt, ist ja so eine Art Selbsthilfe auch offenbar. Und spannend, die verschiedenen Sichten zu hören. Ich möchte trotzdem da nochmal rein. Mhm. Hat das wirklich was mit Kontrolle und auf der anderen Seite Angst zu tun? Ich möchte einfach das Leben schön abschließen.
Das ist gut.
Also ich möchte einfach bei vollem Bewusstsein sagen, jetzt ist gut. Vielleicht erkläre ich es mal so. Ich tue jeden Tag was dafür, dass ich sage, wenn es jetzt passiert, ist nicht so schlimm.
Ja, das sollte man. Das finde ich auch. Das ist also, ja was Buddhistisches auch irgendwie,
ja,
so, weil ne?
Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie benennen würde. Ich habe mit keinem Gott was am Hut. Ich sage einfach, ich gestalte es so aktiv und so angenehm. Also angenehm hat mit viel Arbeit übrigens auch zu tun. Aber das ist mir angenehm. Ja, das macht mir Spaß. Dass ich dann irgendwann sage, so und jetzt ist alles gemacht. Wobei, wann ist schon alles gemacht? Aber vieles ist gemacht und insofern, ich werde nichts vermissen.
Ja, das ist richtig so. Aber das ist, glaube ich, nicht die Auseinandersetzung mit dem Tod, sondern mit dem Leben, oder? Also
letztlich
da geht's darum,
ist es das.
Also man kann das Leben nur genießen, dadurch, dass es endlich ist. Stell dir mal vor, es wäre unendlich.
Ja.
Dann würdest du sagen, ach, mache ich heute nicht. Popel ich lieber in der Nase. Oder was auch immer.
Ja.
Also die Wertigkeit dessen, was man erlebt im Leben oder was man als Leben bezeichnet, die kommt ja dadurch, dass es eben endlich ist. Und ich glaube, das ist was zu Menschen, die psychisch krank sind oder eine Depression haben oder so nicht können.
Mhm.
Die können sich dann nicht mehr aufraffen, das Leben zu leben. Und das ist das Traurige daran.
Das ist das Traurige.
Also die sind nicht irgendwie lethargisch faul und irgendwie ein bisschen nicht in der Lage, sollen sich mal einen Ruck geben. Das ist das Schlimmste, was man sagen kann.
Ja,
sondern die konfrontieren sich eigentlich schon im Leben mit dem Tod und das ist das Traurige.
Ja, ja.
Und deswegen ist es genau richtig. Also das Carpe Diem.
Ja.
Ist ja eine alte Geschichte, ne?
Lebe den Tag.
Und wenn man dann noch am Ende, wenn man noch ein religiöser Mensch ist, dann kann man das sozusagen noch so ein bisschen angstfreier gestalten. Auch wenn es aus meiner Sicht auf eine Illusion hinausläuft. Aber egal, wenn man dran glaubt, super, ne? So. Also das ist der Sinn vom Tod, dass man das Leben genießen kann, glaube ich.
Das ist eine tolle Formulierung. Und du hast vorhin schon Rituale erwähnt im Zusammenhang mit dem Tod deiner Mutter. Grabstein unbedingt, für dich dann später auch?
Ja, bestimmt.
Ja?
Aber was draufstehen soll, habe ich mir noch nicht überlegt. Hast du das schon? Ich kann mir alles vorlegen.
Bei mir gibt es keinen Grabstein.
Ach so.
Ich war mal Schwimmerin, ich gehe ins Wasser. Ostsee.
Ostsee,
mein absoluter Sehnsuchtsort.
Ja, ja, ja.
Und das wird da sein.
Ja,
also
ja.
Das finde ich toll. Und ich rede ja mit Menschen auch über die sogenannte Rede meines Lebens. Das heißt, ich sage, Wäre doch schön, wenn man zu Lebzeiten sich schon hier und da was aufschreibt. Also jetzt nicht irgendwie, er wurde dann und dann oder sie wurde dann und dann geboren, so ein langweiliges Biografien ableiern, sondern Anekdoten,
find ich gut.
Geschichten. Man vergisst ja auch Sachen, ist ja schade. Das heißt, man schreibt es selber auf. Und es könnte doch sein, dass es am Schluss die Rede meines Lebens übrigens, nicht die Trauerrede, sondern ich nenne es die Rede meines Lebens ist. Wobei ich Leuten helfe als Journalistin und Fachfrau auf dem Gebiet. Also ich halte meine eigene Rede. Zum Schluss habe ich mir vorgenommen. Das habe ich nicht erfunden. Das gibt es ja schon länger. Ja. Unter anderem deswegen, vielleicht kommt da der Sicherheitstyp wieder raus, weil ich dann eben nicht mehr kontrollieren kann, wer was über mich sagt.
Genau.
Insofern
und du wirst auch nicht erfahren.
Selber. Ja, aber dann kann man nochmal die Stimme hören. Vielleicht sieht man es sogar. Ja. Wäre das auch eine Idee für dich?
Nee, ich glaube ich nicht so. Wenn ich an Ritual denke, wir waren ja vorhin, bevor wir uns hier zum Podcast getroffen haben, im Neuhelgoland was essen, so am Wasser. Und da habe ich auch, das nennt sich ja Leichenschmaus, so die Totenfeier für meine Mutter, die ist hier auf dem Waldfriedhof begraben, haben wir gemacht. Und ich habe extra einen Ort genommen, den ich gut finde und wo ich auch gerne hingehe und wo sie auch gerne war, um mit den Leuten sozusagen den Abschied zu feiern, mit der Familie und den Freunden. Und immer, wenn ich da vorbeilaufe an dem Saal, dann denke ich dran, wie schön diese Abschiedsfeier war.
Ja.
Es war schön. Also es war traurig, na klar, aber es war auch schön. Und das bedeutet mir was. Also solange man an die Menschen denkt und da auch wirklich was Emotionales mit verbindet, solange sind sie nicht vergessen. Und die Generation vor uns, also denk mal Urgroßmutter, Ururgroßmutter, was wissen wir über die? Gar nichts. Mhm. Ne? So, ist eigentlich schade.
Ja.
Und deswegen finde ich schon cool, wenn man was aufschreibt und was dann auch vielleicht nochmal für die, nicht nur bei der Trauerrede, sondern noch später nochmal vom Ururenkel gelesen werden kann oder so.
Eben,
toll.
Ja, das wäre doch super.
Ja, also da kann man sich schon was ausdenken.
Also insofern schreiben würdest du, nicht selber reden, aber schreiben über
dich. Ja, vielleicht so ein Büchelchen, irgendwas Nettes. Mhm. Je nachdem. Habe ich mir aber noch nicht so genau überlegt. Also weil ich habe jetzt ein kleineres Kind und so, da ist man so als Mutter beschäftigt mit dem.
Schiebst du den Tod vielleicht auch ein Stück weit vor dir?
Ja, selbstverständlich.
Ah, alles klar.
Ja.
Ich meine, du bist noch jung, aber knapp 50 kann auch alles Mögliche passieren.
Ja, also aber so insofern bin ich Medizinerkind, da habe ich nicht so Ängste. Ja. Entweder die Technologie kann was machen oder nicht. Weißt du, so, da bin ich ein bisschen abgebrüht.
Aber du vertraust auf die Natur. Du kannst dir nicht vorstellen zu sagen, jetzt ist vorbei.
Nee, würde ich nicht machen. Also hätte ich auch ein ethisches Problem vielleicht nicht. Aber vielleicht bin ich dann doch ein bisschen protestantischer als gedacht. So als Preußin irgendwie erzogen. Ne, von wegen macht man nicht. Gott ins Handwerk pfuschen, auch wenn ich nicht wirklich dran glaube. Aber so.
Du hast es ja auch gleich Selbstmord genannt.
Ich meine, in meinem Fach jetzt, Suizid ist natürlich was, was ich ja eigentlich durch mein Wissen und mein Handeln verhindern will. In der Psychoanalyse zumindest. Also man will Menschen helfen, dass sie nicht dazu gezwungen sind, durch innere Nöte und Ängste sich selbst umzubringen. Ist jetzt am Ende des Lebens, wenn man krank ist, was anderes. Aber Leute, die sich mitten aus dem Leben raus, die haben wirklich gute Gründe dafür. Und das ist ja eigentlich mein Ding, denen zu helfen, das nicht zu tun. Und im Leben des Lebens Werte zu erblicken und nicht den Tod zu wollen. Ja, also deswegen fällt mir es vielleicht auch ein bisschen schwer.
Ja.
Also so vom, weiß ich nicht, Berufsethos her kann auch sein. Also auch die Kombi mit der Politikwissenschaft. Ne? Also man kann sich auch als Politiker aus dem Rennen nehmen und die Verantwortung einfach ein Büttel hinschmeißen und sagen, ihr könnt mich jetzt mal. Ne? Und die Verantwortung abgeben. In der Demokratie geht es, sie abzugeben an jemand anders. Aber auch einfach zu sagen, nee, ich mache jetzt nicht mehr mit. Ihr habt mir jetzt zu viel Gegenwind gegeben oder da war jetzt ein bisschen zu viel Kritik. Das hat mich jetzt persönlich getroffen oder ihr habt mir jetzt meine Kinder angegriffen oder was jetzt so vorkommt im Politischen. Die politische Kultur ist ja wirklich ein wenig ins Hintertreffen geraten. Und die Kombi zwischen Politikwissenschaft und Psychoanalyse finde ich sehr wichtig, weil es beides wichtig ist. Also das Handeln im Sozialen und auch die psychische und seelische Reflexion und Gesundheit.
Und wenn ich jetzt zu dir komme, im Saft stehend, so wie jetzt,
und
sage, ich habe doch beschlossen und bin auch noch gar nicht so krank, es reicht. Fängst du dann auch an, mich zu überzeugen, dass es weitergehen soll?
Nein, dann sage ich, ach so, warum denn? Oder, aha, erzähl doch mal. Also das Unbewusste ist entscheidend und an das kommt man nicht mit Worten, also übers Reden schon und übers Träumen, aber nicht mit Argumentieren, wie wir das so kennen. Das ist Politik, ne? Argumente austauschen, abwägen, Kompromisse finden, irgendwie denn nochmal sauer sein, Türen knallen, rausgehen, denn doch unterschreiben am Ende, ja, also ein Kompromiss, ja, also das ist Politik. Aber wenn es um die Seele geht, dann ist es was anderes. Empathie und Nähe, Bindung, das spielt eine Rolle. Wenn du dir ganz und gar hundertprozentig sicher wärst, kann dich so keiner abhalten. Ne? Aber vielleicht gibt es ja auch Gründe, die dich dazu bringen, von denen du nichts weißt. Und die du noch ergründen könntest, bevor du abtrittst.
Mit deiner Hilfe.
Ja, oder jemand anders.
Ja.
Ja. Also Psychoanalyse ist ein tolles Instrument. Da kann man Soziales, Politisches und auch Psychisches mit ergründen. das kann doch auch am Ende nochmal spannend sein. Also ich stelle mir vor, dass da vielleicht im Gehirn auch nochmal so Hormon und eigene Drogen mäßig die Post abgeht und dass es auch interessant sein kann. Also vielleicht ist es noch das letzte Abenteuer am Ende des Lebens. Wer weiß, was du dir da vergibst, ja, wenn du das selbst machst.
Schwarz hören.